Seid gegrüßt, liebe Actionfreunde, und herzlich willkommen zu Fratzengeballer, euer Podcast zur fundierten Aufarbeitung historischer Tatsachen über die Filme. Ich bin der Sergej und an meiner Seite der Historiker Dominik Hug.
Guten Tag.
Guten Tag. Ja, und heute haben wir uns zusammengesetzt, um mal über einen ganz besonderen Film zu sprechen. Ein zumindest vielleicht das interessanteste Besprechungsobjekt unserer bisherigen Podcast-Karriere, möchte ich mal behaupten.
Okay.
Der Dominik.
Das war mir nicht bewusst.
Der Dominik hat schon die Augen aufgerissen. Was hatten der da vor?
Gut. Ich dachte, City Hunter wäre das interessanteste gewesen bislang.
Das kontroverseste.
Aber das auf jeden Fall.
Auch heute haben wir, glaube ich, gibt's sehr viel zu sagen über den Film, und das wird auch ist ein bisschen vielleicht schwerere Kost, wo wir auch ein bisschen über vielleicht unsere Kompetenzgrenze ein bisschen hinauswandern und eventuell politisch werden. Daher möchte ich mal ein bisschen locker einsteigen mit einem entspannteren Filmquiz. Hier biete ich dir schlicht und einfach an, ein Kerl, der durch den Highway fährt, aber ein bisschen Probleme damit hat, denn er kann sich nicht so richtig auf die Straße konzentrieren, weil sich eigentlich eine Frau auf ihn draufsetzt und der nicht so richtig die Straße sieht.
Okay.
Punkt.
Okay.
Und damit kommen wir zu den vermeintlichen, Anführungsstrichen, Kriegspropaganda-Film-Klassiker Die Rote Flut. Red Dawn aus dem Jahre 1984. Ein Film, den ich bis vor kurzem auch nicht kannte und noch nie etwas gehört habe. Erstmal zu dem gehört habe ich in unserer Episode Nummer 15. Dort haben wir gesprochen darüber, wie erwachsen der Actionfilm ist. Und dort hat sich mal wieder, wie so oft, eine Filmlücke meinerseits aufgetan, denn als ich darüber sprach, dass wie es ist mit Altersfreigaben in Bezug auf Filme, die eine große Fallhöhe präsentieren, da grätschte ja der Nils ein und meinte, du hast wahrscheinlich die Rote Flut nicht gesehen, oder? Und der Dominik stimmte gleich zu. Ich dachte, da habe ich wohl offenbar etwas Wichtiges verpasst. Eine vermeintliche wichtige Actionperle oder vielleicht sogar mehr als das, der 80er. Und den habe ich mir auch relativ früh schnell besorgt, aber ihn dann ein bisschen auf Halde stehen lassen, bis es klar wurde, dass wir den besprechen. Weil es ist immer doof, wenn man irgendwie einen Film anguckt, aber erst dann in 3 Monaten drüber spricht. Weil ich versuche immer nicht zu oft hintereinander denselben Film zu gucken, weil man will ja auch vieles andere gucken. Aber bei dem Film lohnt es sich wirklich, denn ich habe dann festgestellt, als ich ihn geguckt habe und dann mal testen wollte, wie er eigentlich so ankommt, ich hatte tatsächlich eine etwas also meine Erwartungshaltung, dass es ist schon eine Actionperle der 80er ist, die hoch bewertet ist. Festgestellt habe ich, dass er tatsächlich recht durchwachsen bewertet ist mit 6,4 auf IMDb, 3,0 auf Letterboxd und ich glaube nur 5, irgendwas auf Moviepilot. Und das zeigt zumindest, okay, zumindest ist der Film kontrovers. Und wenn man sich ein bisschen durch die Kritiken weiter wuselt, stellt man fest, dass der Film auch, dass sich so ein vermeintlich einheitliches Bild zeichnet, nämlich dass er eben ein sehr kriegsverherrlichender Propagandafilm wäre, den ich im ersten Blick auch so empfunden habe, denn ich bin ja bekanntlich, ich reagiere recht allergisch auf Militarismus und Pathos und alles Mögliche. Und in unserer kleinen WhatsApp Fratzengeballer Besprechungsrunde dann ging es ja auch heiß her, wo Leute den Film gerne ein bisschen als die einen, zum Beispiel der Markus, der stuft ihn, klassifiziert ihn gerne als Eskapismus ab. Und Leute wie der Kami bezeichnen ihn als großen Müll, als schon. Die sind da ein bisschen sensibler, was die Politik hinter dem Film angeht. Und ich war so irgendwo zwischen den Stühlen, aber man muss das auch ein bisschen greifen nach der ersten Sichtung. Jetzt ist schon ein bisschen Zeit vergangen, ich habe mich ein bisschen mehr mit dem Film beschäftigt und ich bin erstaunt, was man eigentlich aus dem Film rausholen kann und wie er teilweise immer noch vielleicht falsch interpretiert wird. Das wollen wir jetzt mal gleich ausarbeiten. Doch erstmal du, Dominik, jetzt mal deine Geschichte mit dem Film.
Habe ich da eine? Ich habe ihn einfach mal gekauft und gesehen.
Charlie Sheen, Patrick Swayze, super.
Nee, ganz ehrlich, ich habe den vor, ich weiß nicht, wann es war, 2004 rum vielleicht, Mediamarkt, Basel, DVD mitgenommen. Habe das Teil nicht gekannt, auch nichts drüber gewusst.
Hast du nur nach einem Cover gekauft?
Das war ein Coverkauf, ja.
Okay, cool.
Ganz klar. Also ich wusste, Charlie Sheen und Patrick Swayze kann man sich mal geben. Und dann, ich habe nichts gewusst und war dann war ja noch vor den Zeiten des Forums und vor Smartphones. Da konnte man nicht einfach in den Laden gehen und kurz mal den Filmtitel googeln. Da muss man noch schätzen, aber, ist das was oder nicht.
Aber ganz kurz, war das dann eine ungekürzte Fassung oder? Ungekürzt. Ach nee, warte mal, du bist ja in der Schweiz. Ich habe kurz überlegt, weil der Film war ja indiziert. Wie kann man den im Laden kaufen? Aber ich spreche ja als Deutscher darüber.
Ja, in der Schweiz, da ist alles möglich.
Da gibt's so einen Scheiß gar nicht. Ja, ich war auch mal verwundert als 13-Jähriger, als ich mal in Paris war mit der Schulklasse und dann in dem Elektroladen da GoldenEye entdeckt habe. Dachte, hey, wie können die das da verkaufen? Das ist doch indiziert. Aber
ja, natürlich.
Das ist halt auch nur deutsche
Möglichkeit. Ich habe das mit 13 bekommen auf den Geburtstag.
Sehr gut.
Und ich fand es toll, dass das deutsche Filmmagazin nicht darüber schreiben durfte und nimmt das Synonym Silver Eye
verwendet. Silver Eye, genau. Oder was aus Doom wurde Boom und aus Quake wurde Quark und
großartig.
Egal, aber die Tangente spannen wir uns für ein andermal auf.
Oh ja.
Rote Flut?
Rote Flut.
Okay, du hast ihn gesehen, dachtest dir, wow, geil, super.
Ich habe ihn gesehen und ich, was das immer noch das Geile am Film ist, dieses völlig fantasiemäßige Szenario, das ist quasi so ein Bubentraum, oder?
In gewisser Weise, ja.
Du steckst dich mit deinen Freunden im Wald und machst Mesti einfach nieder. Das ist der Traum von 12-jährigen, leicht militanten Buben vielleicht.
Die ohnehin schon wahrscheinlich mit Plastikpistolen oder mit Super-Soakern durch den Wald gejagt sind oder Softguns, ja, was auch immer. Wir haben es irgendwie auch teilweise gemacht.
Das ist ganz klar, das ist ein Bubentraum, der hier verfilmt wurde.
Krieg spielen!
Ja, mehr. Ich habe den Film nie als mehr betrachten wollen, einfach nur als gute Action-Unterhaltung, ohne viel Brain dahinter.
Ohne viel Brain dahinter. Und ja, da können wir gleich mal einsteigen. Vielleicht hat der Film doch mehr Brain, als einige ihm zugestehen möchten. Fangen wir erstmal oberflächlich an oder die Eckdaten mal kurz abgreifen oder abgrasen. Film von 1984 mit sehr vielen Jungdarstellern, die damals noch nicht so bekannt waren. Du hattest ja Patrick Swayze. Ist es seine erste Rolle? Oder
wenn dann seine ersten? Aber Charlie Sheens erste Rolle, meinte ich.
Charlie Sheen, du hast Jennifer Grey und die Lea Thompson. Die kennen wir als die Mutter von Marty McFly.
Ja.
Und Jennifer Grey und Patrick Swayze haben sich ja nochmal später, sind sich wieder begegnet.
Du kannst auch so nennen, ja.
Die haben nochmal geshakert. Und Regie geführt von John Milius, den ich bis dahin auch nur kannte als den Conan-Regisseur und mir sonst nie groß Gedanken über den gemacht habe. Jetzt erst durch den Film, wenn man sich mit ihm beschäftigt, hat man sich auch zwangsläufig ein bisschen mit John Milius selbst beschäftigt. Und da kann man Kunst und Künstler kann man hier nicht ganz trennen, muss man mit einbeziehen.
Ja, aber auch interessant. Ganz schwieriger, ja. Mensch. Scheint ein ganz schwieriger Mensch zu sein.
Es ist vor allem ein sehr widersprüchlicher Mensch. Also ich glaube, das ist einer, der vor allem, es scheint ein sehr großer Hardliner zu sein, der gerne auch Leute veräppelt mit besonders provokanten Thesen, nur um sie aus der Reserve zu locken. Okay, er soll mal zum Beispiel ein Zitat von ihm soll gewesen sein, ich finde, Kinder sollte man mit Napalm bewerfen. Also das war so eine bewusst oberprovokante These, mit der er einfach nur seine Gegner noch mal ein bisschen aufstacheln wollte. Weiß man nicht, ob er das, wie ernst er das gemeint hat, aber es klingt schon wirklich sehr plump provokant. Ist nur was ich im Netz dann gelesen habe, dass das ein Zitat von ihm ist, aber sich deckt damit, dass er ständig gerne so ein Hardliner ist und die Leute gern bisschen aufs Korn nimmt und aber natürlich auch kein Hehl daraus macht, was er für eine politische Gesinnung hat. Nichtsdestotrotz.
Ja, war aber auch, also das ist nicht nur ein Regisseur, der ist ja auch Drehbuchautor.
Vor allem Drehbuchautor.
Ja. Hat ja da auch schon früher ein bisschen in die eher, naja, reaktionäre Kiste gegriffen. Er hat zum Beispiel Dirty Harry 2 das Drehbuch mit zu verantworten.
Eins und
Apocalypse Now.
Apocalypse Now, ja.
Und auch für einen meiner liebsten Filme ausgelöscht, Extreme Prejudice, Walter Hill, 1987. Und für das Kartell übrigens auch, die Tom Clancy-Verfilmung, was aber auch irgendwie noch passt. Das ist ja auch eher so ein militaristisch angehauchter Film. Also zumindest mit Regierung und so weiter und ein bisschen Reaktionismus drin. Dass man scheint da schon diesen Mann etwas schubladisieren zu können.
Er hat ja aber auch zum Beispiel Spielberg und George Lucas gerne mal unter die Arme gegriffen und ihn zum Beispiel, er war quasi so eine Art Skriptdoktor, der gerne mal Drehbuchkorrekturen vornahm und Leute haben ihn danach gefragt und hat da scheinbar immer sehr Großes geleistet. Und speziell bei Apocalypse Now hast du schon erwähnt, ja, da hat er auch maßgeblich das Drehbuch dazu beigesteuert, aber da sind wir schon bei einem Knackpunkt. Man sagt immer, ja, John Milius, der ist ja voll der Rechte und so ein NRA-Fetischist und deswegen kann so ein Film von dem, den er schreibt, ja nur rechtspropagandistisch sein. Aber wie gesagt, so ein Apocalypse Now wird ja gerne gefeiert als sehr antiimperialistisch und mit einer sehr antikriegerischen Haltung. Also es ist ein Film, der durchaus in linken Kreisen sehr gefeiert wird von seiner Haltung. Also eben, ein Apocalypse Now ist thematisch und von seiner, in Anführungsstrichen, Ideologie her genau das Gegenteil von dem, was dem Red Dawn zu vorgeworfen wird.
Ja, Moment, du willst noch sagen, dass das Drehbuch von Apocalypse Now, das wurde von Francis Ford Coppola und von John Milius geschrieben.
Von beiden, genau.
Von beiden. Das ist eben dann der Punkt, vielleicht hat einer einfach da doch noch mehr zu sagen gehabt, zwar der Coppola, und der Milius hat dann einfach noch seinen Beitrag dazu geleistet, konnte aber dann nicht seine komplette rechte Schiene fahren, denn was ich in einem Video über Milius noch gesehen habe, ist, dass er sehr viele eher friedliche Botschaften aus Red Dawn hat verschwinden lassen, weil er Frieden als Schwäche
anschaut. Und das tatsächlich ist möglicherweise umgekehrt der Fall. Also erstens habe ich gelesen, dass John Milius einen deutlich größeren Anteil an Apocalypse Now hatte und zweitens bei Red Dawn war es erstmal das Ursprungsskript stammt von Kevin Reynolds, den wir hauptsächlich kennen als den Regisseur von Robin Hood mit Kevin Costner. Genau, und John Milius war wiederum auch nur der Skriptdoktor, der das Skript von Kevin Reynolds angepasst hat und es tatsächlich um teilweise sogar antikriegerische Aussagen nochmal erweitert hat oder Dinge rausgenommen hat.
Okay, das ist spannend, denn ich habe ein Video gesehen, das hat es gerade komplett wieder anders erzählt, eben das Milius EH.
Welches Video hast du gesehen? War das dieses von Renegade Cut? 15 Minuten lang? Ja, genau. Lang? Das habe ich auch gesehen tatsächlich, da habe ich so ein bisschen meine Meinung geformt, aber es gibt noch ein anderes Review von Collative Learning und das ist ein Video-Review, das geht knapp 2 Stunden. Also noch länger als der Film selbst. Und da kam noch mal einiges zutage, was ich sehr interessant fand. Also das meiste, was ich jetzt hier im Podcast sage, ist quasi eine Zusammenfassung von dem, was in dem Review rauskam. Also, aber die Grundhaltung von dem Film war, von dem Review war, also der Mann hat sich erstmal ein bisschen positionieren müssen, weil es ist ja dann leicht, wenn jemand es wagt, einen Film, der gerne als rechtspropagandistisch eingestuft wird, wenn man versucht, da was zu relativieren, da landest du ja schnell selber in der Schublade. Und der muss sich nochmal klar positionieren, wo er politisch steht und was er denkt. Und ein durchaus vernünftiger Mann, aber auf jeden Fall, der hat tatsächlich Details aus dem Film herausgearbeitet, die durchaus für John Milius sprechen, der jetzt nicht ganz so die plumpe Propagandakeule schwingen wollte, sondern tatsächlich mehr Facetten beleuchtet hat und hat dem Film durchaus einen Er hat es gewagt, dem Film einen pädagogischen Wert, historisch lehrreichen Wert zuzuschreiben. Okay, cool. Aber man muss sich die Zeit mal geben, die 2 Stunden. Ich habe noch nie in meinem Leben vorher ein 2-Stunden-Review mir angeguckt. Es sei denn, es ist ein Podcast, gut, aber auf YouTube, das war jetzt für mich jetzt auch Premiere. Aber das fand ich wirklich sehr interessant. Ich bin da wirklich dran geblieben und fand erstaunlich, was der Mann herausgearbeitet hat. Und wir können ja mal auf einige Details zu sprechen kommen. Es sei denn, du hast was zunächst noch?
Nein, also ich denke, wir müssen sicher gleich mal dieses Worldbuilding betrachten, das da gleich in der ersten Filmminute betrieben wurde.
Genau.
Weißt du, was ich damit meine?
Die Tatsache, dass dieses Szenario kreiert wird, dass ja, der Dritte Weltkrieg plötzlich ausbricht und die Kommunisten sich mal eben heimlich durch sämtliche Flugabwehrsysteme hier so vorkämpfen kommen. Oder was meinst du?
Zu Beginn des Films gibt's einfach mal die Einblendung diverser Schrifttafeln.
Ja.
Und zwar, ich habe das mal für euch da übersetzt, die schlechteste Weizenernte in der UdSSR seit 55 Jahren. Aufstände in Polen, sowjetische Truppen fallen ein. Kuba und Nicaragua erreichten Truppenstärken von 500.000 Mann. El Salvador und Honduras fallen. Und jetzt kommt's. Die Grünen erlangen Mehrheit im Deutschen Bundestag. Rückzug aller Atomwaffen in Europa gefordert. Revolution in Mexiko. Die NATO wird aufgelöst und die USA stehen alleine da. Und mit diesem Wissen gehst du jetzt in diesen Film rein.
Das findest du das zu abenteuerlich?
Es ist, ich mag Filme, die uns eine Welt präsentieren oder Geschichten, die uns eine Welt präsentieren, bei der einer mal versehentlich falsch abgebogen ist. Mhm. Es gab da so einen Roman, da hat mir damals ein Lehrer von mir empfohlen, Vaterland. Sagt das was?
Sagt mir was, lesen, oder? Sagt mir was, aber mir nicht.
Da geht es einfach mal darum, dass halt effektiv, so wie ich es noch erinnern kann, ist 20 Jahre her, die Nazis haben den Krieg gewonnen. Und es wird ein Szenario generiert, vielleicht ähnlich wie es ein Quentin Tarantino macht, der halt immer wieder die Geschichte einfach mal links als rechts abbiegen lässt, dass halt sich die Dinge anders entwickelt haben, als sie es getan haben.
Und das finde ich völlig legitim.
Total, ich finde das eigentlich sau spannend so. Und was wäre, wenn die Schweiz plötzlich Deutschland übernommen hätte mit den beiden Panzern in unserer Armee, die wir haben?
Zumal jetzt die Prämisse in dem Film jetzt auch nicht völlig aus dem Nichts gegriffen ist. Also ich meine, wir müssen ja festhalten, es gab den Kalten Krieg, es gab die reale Bedrohung vor einer Invasion. Also viele Leute haben mit den Äxten gespielt und wir dürfen nicht vergessen, es gab ja 62 die Kuba-Krise, wo sich beide Nationen wirklich sehr nah an einem physischen, direkten Kampf, vor allem Konfrontation standen, da war die Welt wirklich kurz vorm Dritten Weltkrieg. Und wenn man das im Hinterkopf behält, dann ist es jetzt nicht völlig absurd anzunehmen, dass es zu einer Invasion kommt, zumal, und das wurde in diesem Review zum Beispiel auch ausgearbeitet, es gab einen Doppelagenten aus den USA, der hieß, Moment, wie war sein Name? Robert Hansen. Robert Hansen hat sowohl für FBI als auch für KGB gearbeitet damals und hat dann erst in den frühen 2000ern sind dann wirklich die Geheiminformationen rausgekommen, dass tatsächlich die USA irgendwelche Backup-Pläne hätten im Falle einer Invasion. Und die hat er dann eben an die Sowjets zukommen lassen und zusätzlich auch KGB-Mitarbeiter, also die von uns ausgearbeitet haben, die hat er dann quasi verpfiffen und die wurden von den Sowjets dann auch hingerichtet. Also ein kleiner Drecksack ist es gewesen, aber da wurde halt in den frühen 2000ern klar, da hatte die USA, hatte schon auch wirklich mit diesem Szenario von ihm Albträume gehabt,
damit gerechnet. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie real dieses Szenario war, aber es gibt zum Beispiel auch auf Netflix eine wunderbare TV-Serie oder eine Netflix-Serie namens The Americans. Mhm. Sag dir das was? Nein. Da geht's um ein sowjetisches Pärchen, das als Undercover in den USA als amerikanische Familie lebt. Mhm. Und da halt effektiv Gegenspionage betreibt. Und da habe ich mich jetzt zu wenig mit dieser Geschichte befasst, wie ob es das wirklich Hinweise gab, dass das wirklich passiert ist in irgendeiner Art und Weise. Gab es sogenannte Schläferfamilien, keine Ahnung. Aber in The Americans gibt es genau dieses Szenario.
Ja, krass, das ist quasi noch eine weitere Variation von dieser KGB-Geschichte.
Ja.
Ins Zivilvolk reingebracht. Insofern, also unter Berücksichtigung dieser Punkte, finde ich, also ist es jetzt nicht, worüber ich mich jetzt lustig machen würde, ist der Film doof, was hat denn der für ein Szenario und vor allem, wie soll das möglich sein, dass dann plötzlich diese Kampfjets plötzlich an sämtlichen Sicherheitssystemen vorbeigeflogen kommen und da auch ein interessanter Punkt, der ausgearbeitet wurde, da hieß es ja, wenn jetzt zum Beispiel in den 80er Jahren jemand den 11. September quasi vorausgeahnt hätte, also nicht vorausgeahnt, sondern das Szenario tatsächlich als Fiktion in einen Film verarbeitet hätte, hätte ein Drehbuchautor geschrieben, Terroristen nehmen ein Flugzeug ein und fliegen damit ins Pentagon, dann hätte jeder zum Beispiel, jeder Filmkritiker gerufen, ey, das ist ja total unrealistisch, weil wir haben ja hier NORAD, diese North American Aero Flight Space Defense Organization und deswegen kann es ja nicht passieren, dass so was kommt, aber doch, es ist passiert. Ja. Man kann es sich nicht vorstellen, bis es tatsächlich passiert. Und in dem Fall, wie gesagt, wenn es so eine kleine Bande von Terroristen es schafft, warum nicht so ein komplettes, riesengroßes Regime,
das sich übergestellt ist. Wir sollten nicht vergessen, es hat sehr wenige Angriffe auf die USA auf dem eigenen Boden gegeben. Das war Pearl Harbor, war damals da.
Eben, auch da haben Japaner wirklich ordentlich geplant. Und das
genau, aber danach war nichts mehr. Danach war nichts mehr, bis 9/11 eigentlich. Oh, außer ich bin jetzt da völlig falsch und vergesse da was, dann bitte sagt's uns, aber ich glaube, sonst gab es keinen Angriff auf die Amerikaner auf dem eigenen Boden und deswegen kann man natürlich mit so einem Szenario kannst du natürlich die Aufmerksamkeit der Leute gewinnen, weil, hey, das ist ja krass, wir werden angegriffen.
Ja, und das war ja so zumindest die andere Sichtweise, dass das ein legitimes erzählerisches Mittel des Filmes ist, dass es ihm nicht darum geht, irgendwie Kriegspropaganda zu betreiben, sondern eher an Geschichte zu erinnern und zu zeigen, hey, fühlt euch nicht so sicher, ihr dürft nicht vergessen, es gab Invasionen in der Geschichte der Menschheit und die können immer wieder kommen. Also der Film spielt doch darauf an, dass es auch zum Beispiel andere Regime auch Invasionen in andere Länder gestartet haben. Was der Film macht, das sind wir jetzt beim nächsten Punkt, weil es wird dem Film ja dieser Chauvinismus vorgeworfen, dass jetzt wirklich ein klares Feindbild, in dem Fall hier die Kommunisten, die Russen, die bösen Russen dargestellt werden, was ja gern gemacht wurde in den 80ern, und dass die als das ultimative Böse inszeniert werden, die eben das Land unterjochen. Aber was man nicht vergessen darf, oder einige Details sprechen dafür, dass es deutlich mehr ist als ein reines Aufbauen eines konkreten Feindbildes, nämlich die Kommunisten in vielen Szenen wird die Bildsprache auch vom Dritten Reich deutlich. Also du siehst auch, wie dort die Kommunisten hier da Bücher verbrennen und solche Geschichten. Und du hast da mehrere Querverweise auf Nazis. Und da kam das Argument, wenn das jetzt die Nazis gewesen wären, die jetzt die USA angreifen würden, dann wäre der Film bei den Kritikern wahrscheinlich deutlich besser weggekommen, hieß es so.
Ja, das ist spannender Punkt.
Spannender Punkt, ja. Und der Punkt, der gemacht wurde, war, weil man konnte zum Beispiel auch die Metapher sehen, dass die Kommunisten, die das Land einnehmen, quasi auch als die Amerikaner gesehen können, während die Leute, die dort in den USA leben, quasi das amerikanische Urvolk, die Indianer sind. Das wurde in einer Szene deutlich, wo sich wirklich die Truppe um Patrick Swayze und Co., Jet und Jack Eckert heißt er ja dort, dass die sich tatsächlich mit Pfeil und Bogen zur Wehr gesetzt haben und hier wirklich so das Bild kreiert wurde von den Kommunisten, die hier eigentlich die Kolonialisten sind und versuchen wirklich das Urvolk zu beherrschen. Interessant an der Szene ist auch die Tatsache, dass du siehst ja, die drei Russen stehen da von diesem Nationalpark und da ist ja ein großes Schild. Und der Russe liest da gerade vor, was auf dem Schild steht. Tatsächlich auf dem Schild steht ja einfach nur eine Beschreibung dieses Nationalparks, nämlich dass auf 40.000 Hektar sehr viele Fichtbäume gepflanzt wurden von Ted Roosevelt. So, aber was liest der Russe? Der liest gerade, dass dort irgendwie eine Schlacht abgehalten wurde mit über 40.000 Toten oder so. Und das haben die Russen dort irgendwie gefeiert. Und das sind tatsächlich solche Details, die finde ich interessant, die werden gerne mal verkannt.
Großartig, oder?
Ja, einfach nur großartig. Zumal in der Szene auch interessant ist, dass vielleicht eine der besten Szenen im Film, weil hier du eine Szene hast, in den meisten anderen Szenen im Film ist es nicht so, aber in dem Film wurden tatsächlich ausnahmsweise die Russen, die Kommunisten, nicht dämonisiert. Also sie wurden nicht quasi als reines Kanonenfutter präsentiert, sondern du hast gesehen, wie die Männer sich einfach erstmal irgendwie, keine Ahnung, freundschaftliche Beziehung pflegen und keine Ahnung, sich fotografieren lassen wollen, aber dann plötzlich kommt es zur Konfrontation. Du hast keine Musik in der Szene, die Szene wirkt sehr bedrohlich. Du siehst unsere amerikanischen Helden, in Anführungsstrichen, die sich wirklich eher unbeholfen zur Wehr setzen und die Leute wirklich ja notgedrungen erschießen. Einer von denen hat ja einen Pfeil im Rücken und versucht sich quälend hochzukämpfen und ruft um Hilfe. Also ich habe tatsächlich so ein bisschen Mitleid bekommen für die. Also zumindest wurden die Russen hier nicht wie ein Rambo oder sowas, dass die einfach so als Kanonenfutter dargestellt wurden, die einfach so eine nach dem anderen weggeballert werden, sondern die haben tatsächlich Menschlichkeit gezeigt. Zumal die letzte Szene ja die ist, wo der übrig gebliebene Russe quasi schwer verwundet sich ins Auto setzt und Patrick Swayze ihn mit der Pistole bedroht und quasi einen ja Hilflosen, der schwer verwundet ist, den halt noch kaltblütig den Gnadenschuss übergibt. Ich werte das tatsächlich jetzt nicht als pro Krieg. Also das ist für mich eher eine erschütternde Szene, eine Szene, die durchaus im Mark und Bein gehen kann. Gut, ganz so stark ist das nicht inszeniert, aber ich habe sie schon nicht so als pro-militärisch gewertet.
Aber das geht ja noch weiter. Da fängst du doch auch an zu überlegen, was muss denn diesen jungen Menschen dann passieren? Oder was ist passiert denn denen, damit die den Schalter so switchen können, dass die zum Killer werden quasi? Das heißt, wie viel Angst müssen die auch haben? Ich meine, wenn wir jetzt, ja, das ist ein Film, aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ich versuche uns in diese Personen reinzusetzen, in Chat und Co., dieser Überlebensinstinkt, der da freigesetzt wird bei denen,
ja.
Und die wissen ganz genau, wir können ja, also wie willst du als, wie viel waren es, 7, 8 Wolverines waren sie? Sie sind Wolverines.
Insgesamt, 7, 8,
ja.
9 oder 10? Ich habe es jetzt nicht gezählt, aber.
Wie wollen die Gefangene nehmen? Wie soll denn das funktionieren? Also du musst sie fast erschießen. Wenn du den leben lässt, dann geht er sofort zurück zur Basis und zählt, hey, da sind ein paar Kids mit Gewehren da, wir müssen da aufräumen.
Ja, zwischendurch hatten sie ihre Gefangenen, die hat es ein bisschen verhört, aber auch die wurden ja dann irgendwann
weggeschossen. Ja, aber das war eigentlich für mich ziemlich klar, dass das
ja eben also
Dauergefangene
wird. Und das ist der Punkt, der rauskommt, der Film versucht nicht irgendwie Krieg zu verherrlichen, sondern mehr quasi die Schrecken des Krieges aufzuarbeiten, möchte man so sagen. Und wie gesagt, nochmal auf den Punkt zurückzukommen mit der Darstellung oder mit der Metapher mit den Indianern und den Kolonialisten oder dass die Kommunisten auch gerne mal irgendwie Nazi-Symbolik, also indirekt die Bildsprache der Nazis aufgreifen, dass hier die Intention war jetzt nicht die Kommunisten zu dämonisieren, sondern du eher die Kommunisten als damals greifbarstes Feindbild stellvertretend für ein generelles Feindbild hernimmst, dass jederzeit irgendwie eine Invasion starten könnte. Das Beispiel kannst du auch machen mit Science-Fiction-Filmen, wo du ja auch hast, du hast diese Serie war so eine Science-Fiction-Serie die auch von einer Invasion handelt. Und die Tatsache, dass du dort eben Außerirdische hast, die nur vereinzelt optische Merkmale von offensichtlich dem kommunistischen Regime aufgreifen, zeigt ja auch, wie der Film eigentlich gesinnt wäre, aber das wurde weniger kritisch aufgenommen, dass man hier irgendwie die Kommunisten dämonisiert und als große Bedrohung wahrnimmt, sondern man hat sie quasi stellvertretend hergenommen, weil sie dem damaligen Feindbild entsprochen haben, aber man hat es extra abstrahiert, um quasi nur auf wirklich die allgemeine Möglichkeit dieser Bedrohung, die in der Historie schon, die es schon gegeben hat, hinzuweisen. Ja. Und ich war ein bisschen so ein Zwiespalt mit mir und überlegt, ist das so überzeugend, wenn man eben Außerirdische hernimmt und das Feindbild abstrahiert, aber dann offensichtlich doch auf eine konkrete, reale Personengruppe schielt, indem man eben dieser Abstraktion bestimmte äußerliche Merkmale verleiht, die klar verdeutlichen, was hier gemeint wurde. Ich weiß ja nicht, wie ich das werten soll. Das man kann es in der Richtung interpretieren, aber ist wie gesagt, ist ja komisch, dass diese Serie zum Beispiel nicht so viel Kritik geerntet hat von denselben Leuten, die dann eben aber Red Dawn entsprechend dafür für diese Einstellung oder für diese Darstellung kritisiert haben.
Gut, aber es gibt ja nicht nur Red Dawn.
Ja.
Es gibt auch andere eben noch. Du hast es gerade wie genannt, da gibt es auch noch diese australische Verfilmung Tomorrow When the War Began.
Die habe ich leider nicht gesehen.
Ich habe die vor 10 Jahren mal gesehen. Das war ganz amtlich, war aber eher so, da ging es halt auch um Jugendliche, aber auch eine gemischte Gruppe von Frauen und Männern, die sich da, die wurden auch von einer Armee überrannt. Ich weiß nicht mehr, wer der Gegner war, to be honest, ich weiß es einfach nicht mehr. Aber die haben sich auch irgendwo an den Strand geflüchtet und da ging es einfach auch ums Überleben, hat aber, wie ich es erinnere, dieser Militarismus hat da nicht so Einzug gehalten. Das war halt schon eher schon so, wir sind besorgt um, was jetzt gerade passiert, als wir sind reaktionär und werden zur Miliz ausgebildet. So habe ich es in Erinnerung. Ich kann da auch jetzt so falsch liegen. Der John Millis hat aber das Szenario, dieses Red Dawn-Szenario, nochmals benutzt für Homefront, das Videospiel. Kennst du das?
Das kenne ich. Wann war das, von 2010 oder sowas?
Ja, etwa, ja. Etwa. Ja. Und es war mir damals, ich habe das mal gespielt auf der Xbox damals. Ich habe das Game nicht so geil empfunden. Das war einfach so ein bisschen so, naja, wir versuchen einen Shooter zu machen, das aber nicht so großartig.
Wollte irgendwie sowas sein wie Medal of Honor und Call of Duty, aber...
Ja, aber das Szenario war schon fast gleich. Ich habe damals schon wohl den Vergleich zu Red Dawn gezogen, ohne mich damit zu befassen, ob das jetzt irgendwie von den gleichen machen wäre. Aber es war schon sehr, sehr ähnlich. Und ja, also spannend, was man aus dieser Story rausholen kann eigentlich, aus diesem Invasionsszenario. Und ich bin fast sicher, da werden wir in den nächsten Jahren nochmal den einen oder anderen Film sehen, der damit spielt. Da gab es doch auch noch erst gerade kürzlich mal was mit Aliens. Irgendein Film, B-Movie mit Aliens. Ach, ich meinte auch aus dem australischen Kontinent irgendwie.
Cave Alien.
Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, was es war. Aber ja, Invasionsszenarios lieben wir einfach. Ja. Wir brauchen das.
Um nochmal auf John Millius zurückzukommen, noch ein paar Punkte, die ein bisschen, zumindest seine Person ein bisschen, ich sag mal, widersprüchlicher erscheinen lassen. Es gibt ja tatsächlich viele Stellen im Film, die man als antikriegerisch interpretieren kann oder die auch wohlgemerkt von John Millius selbst reingeschrieben wurden. Also ein Detail ist, das wäre mir nie aufgefallen, aber wo die Jugendlichen da abends am Lagerfeuer sitzen und dann den Radio-Nachrichten zuhören, dort tauchen dann einige Botschaften auf oder einige Meldungen, die sehr abstrakt klingen oder sehr nichtssagend, aber tatsächlich historische Relevanz haben, nämlich irgendwie Jean has a long mustache. Jean has a long mustache. Das ist irgendwie ein Code, der damals genutzt wurde zwischen den Briten und den Franzosen, als quasi ein Deckcode, um an den Nazis vorbeizukommen. Also den dann die Nazis nicht vernünftig dechiffrieren konnten. Wenn du mal danach suchst, Jean has a long mustache, das war quasi ein Versuch, geheim zu kommunizieren zwischen den Franzosen und den Briten, um an den Nazis vorbeizukommen.
Spannend.
Und, ja, genau. Und das ist tatsächlich eine Szene, die nachträglich von John Millius eingearbeitet wurde. Cool. Weitere Szenen zum Beispiel sind auch... So, also immer wieder wird tatsächlich der Krieg in Frage gestellt auch. Es ist nicht so, dass die alle jetzt irgendwie das alles glorifizieren. Einer der Figuren, ich glaube der jüngste von denen, der fragt ja dann die Figur von Powers Booth. Übrigens, wie ich finde, irgendwie der stärkste Charakter im Film, auch auf jeden Fall der beste Schauspieler. Ich habe mir festgestellt, ich müsste mal mehr Powers Booth-Filme sehen.
Sudden Death.
Und Rapid Fire. Ja. Kenne ich ja. Ist eigentlich ein guter Mann, der ist jetzt ja mittlerweile verstorben. Aber
ja,
der hat tatsächlich auch die besten Szenen, was Dialoge angeht, weil er tatsächlich jetzt das Bild des Filmes eigentlich die zentralen Punkte im Film gibt, über die man diskutieren kann. Also zum einen wird er gefragt, are we doing right? Also da wird in Frage gestellt, ob das, was dieser Guerillakampf, den sie machen, ob der eigentlich richtig ist. Er sagt dann zu meinem anderen, der gerade diese Ritzereien in sein Gewehr reinritzt, sagt er, dieser Hass wird die doch aufessen. Und er sagt aber, der hält mich aber warm. Ne? Also hier fand zumindest quasi so ein, auch wieder eine Hinterfragung des Ganzen statt. Und natürlich, als gefragt wurde von Jung, von Patrick Swayze, wie es eigentlich zu dieser ganzen Sache kommen konnte, da muss man auch sagen, der Film erstaunlicherweise und erfrischenderweise hält es sich nicht damit auf, Kommunismus gegen Kapitalismus irgendwie aufzuspielen und irgendwie zu glorifizieren oder dir einzutrichtern, dass irgendwie die Sicht der Amerikaner die bessere wäre. Stattdessen sagt die Figur von Powers Booth ganz, ganz schlicht, ja, das sind dann irgendwie zwei krasse, starke Jungs in der Nachbarschaft und war klar, irgendwann prügeln die sich miteinander. Ja, so einfach kann es manchmal sein. Man hat nicht versucht zu sagen, ja, die sind die mit ihrer komischen Vorstellung vom Sozialismus, das geht ja gar nicht und die wollen ja nur irgendwie die Freiheit des Einzelnen beschränken. Da, mit sowas hält sich der Film tatsächlich nicht auf und das ist durchaus dem Film zuzusprechen.
Was ich noch spannend finde, als Powers Booth bei meiner Erstsichtung damals in den Film im Film angekommen ist,
ja,
habe ich ihn nicht gemocht. Ich habe ihn als disruptive gesehen, weil ich wollte, dass der Film, und ich war, wie alt war ich, 20, keine Ahnung, ich wollte, dass der Film mit der gleichen, in der gleichen Werf weitergeht quasi und nicht irgendwie jetzt nachdenklich oder sonst noch was. Und ich habe Powers Booth, der Figur von ihm, nicht getraut. Ich habe der Figur nicht getraut, einfach weil es war Powers Booth, der Bösewicht aus Sudden Death. Ich habe gedacht, der führt irgendwas im
Schiff. Zumal es, glaube ich, in dem Film auch durchaus ein interessanter Kniff gewesen wäre, wenn man sagt, dass Powers Booth quasi von den Kommunisten infiltriert wurde, damit er wirklich diese Gruppe auseinandernimmt. Das hätte man sich, das hätte durchaus ein möglicher Twist sein können.
Ich habe das kommen sehen, aber es war ja nicht so.
Du hast es kommen sehen wollen.
Ich habe es kommen sehen wollen, ja.
Okay. Nee, ist ja nicht weit hergeholt. Das ist, ich glaube, das stand sogar im Ursprungsclip von Kevin Reynolds, war das so? Oder es war bloß Spekulation, das kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen. Aber ich habe jetzt ein paar Punkte aufgezählt, die den Film ein bisschen in ein anderes Licht rücken sollen. Also zumindest wollte ich klarstellen, dass John Milius, auch wenn er offensichtlich irgendwie rechts eingestellt ist und ein großer Waffenfetischist ist, schafft er es doch. Wie gesagt, er hat auch so ein Werk wie Apocalypse Now zustande gebracht oder mitgeschrieben. Und ich denke mal, es wäre allseits bekannt gewesen, dass der Mann rausgekickt worden wäre, wenn er wirklich sich so gar nicht mit Francis Ford Coppola verstanden hätte. Weil für mich ist Coppola schon so ein integrer Regisseur, der wirklich eine klare Vision hat. Und ich glaube, wozu braucht er dann jemanden, der ihm irgendwie die komplette Aussage des Filmes irgendwie verderben will oder so? Hätte ich mir jetzt schwer vorstellen können.
Ja, müssten wir uns näher mit Apocalypse Now befassen, aber vielleicht wollte auch Coppola jemand drin haben, der auch eine andere Ansicht hat wie er, eben zwei Seiten der Medaille drin zu haben. Aber das ist absoluter Spekulatius jetzt.
Leckerster Spekulatius. Ich möchte mal kurz darauf kommen, wie ich den Film aber auch ursprünglich oder frisch empfand nach der Erstsichtung. Weil jetzt habe ich ihn ja ein bisschen verteidigt, aber ich fand jetzt durchaus sehr valide Punkte, die dort angebracht wurden von dem Video. Aber trotzdem, ich bin jetzt nicht so hundertprozentig von dem Film angetan. Also, weil es fängt damit an, dass der Film trotz allem für mich, auch wenn er hier und da vielleicht eine Aussage hat, die ein bisschen friedfertiger gewertet werden könnte, insgesamt empfinde ich den Film doch als sehr militarisierend in dem Sinne, oder vielleicht als, ich habe ein bisschen wahrgenommen als Rekrutierungsvideo des US-Militärs so ein bisschen. Weil er dieses,
Join the Navy.
Ja, gerade weil er so ein abenteuerliches Szenario kreiert, das irgendwie auch kleine Jungs anspricht, wo ja eben Jugendliche Helden sein können dürfen. Bitte?
Ivan et Nioj.
Ivan et Nioj. Diesen verrückten Titel finde ich irre.
Was soll das bedeuten?
Das bedeutet überhaupt nichts. Das ist wie Ramalama Ding Dong oder Frieden auf Erden.
Ne, weil am Anfang wird schon das gemacht, was ich später relativiert habe, nämlich dass die Kommunisten sehr stark dämonisiert werden, indem sie einfach da unten landen und kurz debattiert, aber dann sofort den Lehrer erschossen haben. Ja, das ist übrigens der Darsteller, der in Last Action Hero den Polizeichef spielt und ständig Arnold Schwarzenegger anschnauzt. War nicht schön. So, übrigens John Milius Idee, speziell einen schwarzen Darsteller zu casten als Lehrer. Das war schon.
Warum?
Das war speziell sein, weil es er ist, der die Geschichte nacherzählt. Und er fand es dann einen interessanteren Punkt, als wenn es ein Weißer gewesen wäre, der über diese Kolonialherrschaft erzählt hätte.
Ach so, ah klar, okay, ja, verstehe.
Genau. Verstehe. Da. Also auch wieder so ein weiterer Punkt, der jetzt irgendwie ein bisschen.
Aber?
Aber?
Das war ja gerade zu Beginn des Films, wird gleich mal der Lehrer erschossen.
Genau, und dann die Schüler auch.
Eine mit dem Maschinengewehr einfach mal ins Klassenzimmer.
Genau.
Und da siehst du ja gleich mal einen toten Schüler am Fenster.
Das ist gleich drin, das hat mich dann auch erstmal so ein bisschen leicht das von den Socken gehauen. So. Das war ja schon so, aber ich habe es dann auch so gewertet. Also im ersten Moment, wenn ich den Film gucke, war ich dann schon ein bisschen baff, wow. Und ich war dann auch gleich erstaunt über die Inszenierung, die doch sehr wuchtig und spektakulär daherkam. Also ich war durchaus beeindruckt, wie dann dieses Auto in Zeitlupe mit dem Maschinengewehr auseinandergefetzt wurde und dann diese Motorhaube nach oben knallte. Also es hat dann schon aus Actionfilmsicht einen durchaus guten Eindruck gemacht. Erst später, als ich versuchte, die Gedanken zu ordnen, habe ich diesen Anfang und auch die generelle Grimmigkeit des Filmes, weil es ja sehr, überhaupt keine positiven Momente im Film gab und wirklich Charaktere wirklich in Zwiespalt geraten und einer nach dem anderen nochmal wegstirbt von den Hauptprotagonisten. Ich habe diese Grimmigkeit und dieses dystopische Gefühl auch wirklich dahingehend gewertet, dass es der Propaganda des Filmes wirklich zuträglich ist, weil es funktioniert ja erst dann, wenn du wirklich die Leute abholst, indem du wirklich ein Schreckensszenario erstellst und die Leute wirklich die Schuhe ausziehst, indem du eben solche Szenen zeigst, wie das Schüler erschossen werden, dann erst funktioniert ja wirklich die ganze Geschichte, den Gegner zu dämonisieren und dass du dich klar auf die Seite der Helden stellst. Und ich finde diesen Film insofern wirklich propagandistisch in seinen Rekrutierungsansprüchen an das junge Volk. Also wenn man es jetzt zum Beispiel mal vergleicht mit einem anderen Film, dem auch gern das Label Propaganda angeheftet wird, nämlich Rambo 2, den ich jetzt ja auch nie als so schlimm empfunden habe. Es war nie mein Lieblings-Action-Film und ich habe jetzt auch die Politik des Filmes lange Zeit nicht hinterfragt, bis man sich auch mal ein bisschen mit Vietnamkrieg beschäftigt hat. Dann sehe ich es auch nochmal kritischer, aber dennoch muss ich sagen, bei Rambo 2 ist für mich das Label Eskapismus ist es einfacher zu akzeptieren als bei Red Dawn. Bei Rambo 2 hast du ja wirklich eine sehr harte Frontlinie, in der dir eine Identifikationsfigur präsentiert wird, die du als Mensch vermeintlich niemals erreichen kannst. Du wirst niemals ein Rambo sein, du wirst niemals diesen Körper haben können, du wirst niemals irgendwie diese Lebenserfahrung haben können, die der Mann hat und wirklich diese in Anführungsstrichen Abenteuer und diese Gefahren meistern können, wie es ein Rambo tut. Also hier hast du ganz klar irgendwie eine Fantasy-Figur, eine Comic-Figur, die dich durch ein historisches Szenario führt und die Geschichte versucht ein bisschen umzuschreiben und im Nachhinein den Vietnamkrieg zu rechtfertigen. Das ist vielleicht ein bisschen moralisch unappetitlich, aber ich kann das dann dort eher quasi als reines Krawallkino konsumieren als bei Red Dawn. Bei Red Dawn ist es ja dann wirklich so, du hast ja dann wirklich Schüler, also Normalos in Anführungsstrichen, die das wenn du es damals als 15, 16, 17-Jährige geguckt hast, dann hast du dich ja wirklich mit Patrick Swayze identifizieren können. Und wenn du siehst, die haben ja quasi auch nur die Lebenserfahrung, die meisten anderen haben. Gut, Patrick Swayze kommt noch aus einer Familie, die nah im Wald wohnt und Jagderfahrung hat. Aber ich denke mal, viele Jugendliche in den USA, in der Gegend, dürften das haben. Also ist ja nicht total aus dem Nichts geholt. Und da ist quasi die Grenze zum Heldwerden, die ist fließender. Also man kann quasi eher, also der Film holt dich eher ab damit, verschafft es eher die Idee einzutrichtern, dass du auch einer von diesen Kämpfer werden könntest, die dann im Fall der Fälle für die Nation einstimmen müssen und kämpfen müssen. Und da finde ich, das ist für mich das Hauptproblem des Filmes, dass diese Diskrepanz aus einerseits ist er sehr militärisch, ist sehr politisch und hat durchaus auch positive antikriegerische Facetten und andererseits ist er auf inszenatorischer Ebene dann doch in Anführungsstrichen nur ein Actionfilm, der in seinen besten Szenen wirklich sehr heroisierend und sehr glorifizierend ist. Das allein schon die Musik dabei, ich muss dabei erwähnen, ich kann die Musik überhaupt nicht ausstehen, dieser militärische Pathos.
Das habe ich gewusst, das war mir ganz klar.
In unserer ersten Episode habe ich es erwähnt, ich komme überhaupt nicht klar auf so andächtige Salutierungstrompeten-Solos oder eben so glorifizierende Helden-Epos-Streichorchester. Also da reagiere ich allergisch. Wir wissen ja, du hast gewisse Dinge, auf die du allergisch reagierst und bei mir ist es wirklich dieser Militärpathos. Und wenn man den mischt mit reißerischen Action-Szenen, wo wirklich völlig unkritisch dir präsentiert wird, wie die Schüler plötzlich es gelernt haben, russische Raketenwerferanleitungen zu lesen und dann fröhlich, wie die Oberprofis umherballern, das fand ich dann schwierig. Also da kann ich tatsächlich Rambo besser konsumieren, auch wenn ich den auf Montageebene auch nicht für super gelungen halte.
Aber das Rambo-Theme, da hast du kein Problem damit.
Das Rambo-Theme, sage ich mal, ich find's auch nicht geil. ich hätte es, glaube ich, da weniger gestört. Bei es ist ja wie bei allem. Es kommt davon, wie du was sagst. Es ist wie mit anderen Marschsprüchen. Es kommt davon, wer es wie es sagt. Den gleichen dummen Spruch. Und so ist es vielleicht ähnlich auch bei der Musik. In den meisten Fällen möchte ich sagen, dass dieser Spruch oder in dem Fall die Musik dumm ist. Aber manchmal kann es vielleicht auch weniger störend empfunden werden. Das kann es auch sein. Aber bei mir ist es auch so, wenn ich allein nur eine amerikanische Flagge sehe, die völlig unkritisch und unironisch die im Film präsentiert wird, sind es für mich gleich schon 2 Punkte Abzug.
Ich meinte übrigens, die Musik wäre von Basil Poliduris, aber jetzt bin ich gar nicht sicher. Stimmt das oder bin ich falsch?
Die Antwort ist nur 2-3 Google-Klicks entfernt.
Ich bin nicht der ganz große Filmmusik-Kenner, da gebe ich mich gleich mal offen zu erkennen. Aber Musik-Department, Basil Poliduris.
Basil?
Ja. War, glaube ich, später auch für Alarmstufe Rot.
Ach was. Ja, da war auch irgendwas in der Richtung. Ja, wenn wir schon bei der Action waren, ich meine, das ist jetzt auch eine Ebene, auf der man den Film besprechen könnte, aber speziell bei dem fände ich es relativ, unspannend, sich jetzt drüber zu unterhalten, wie der Film als Action funktioniert. Tut er in gewisser Weise, also den Vorwurf, dass der Film auch an sich unabhängig von der Politik nicht gut wäre, den weise ich insofern zurück, dass ich finde, dass der Film durchaus von Milius inszenatorisch solide umgesetzt wurde. Also ich erwähnte schon die Eingangsszene, das hatte Wucht dahinter, das hat was hergemacht, und die Kameraarbeit, die fand ich größtenteils vorbildlich. Du hast schöne Landschaftsaufnahmen gehabt und auch das Rekonstruieren von Sowjet-Militärgefährten ist durchaus, ich möchte mal als Laie behaupten, sieht authentisch aus. In dem Review kam raus, dass ja quasi Reverse-Engineering von den Filmemachern betrieben wurde, was Sowjetgefährt angeht, die ja wiederum ihre damaligen Panzer quasi den US-Vorbildern nachgebaut haben. Ja. Man hat da viel voneinander gelernt.
Ich habe da einen ganz spannenden Fun-Fact rausbekommen, und zwar, dass angeblich 2 Leute vom CIA ans Set gekommen sind. Denn es gab Berichte von russischen Panzern in der Gegend, und diese beiden CIA-Heinis waren offensichtlich sehr glücklich und erleichtert, dass es nur sich um eine Filmrequisite gehandelt hatte.
Hey, was machen die Panzer da draußen? Oh Mann. Die spielen ja gleich. Wie oft das eigentlich in Hollywood vorkommt, dass eine gestagte Schießerei als echte Kriminalakt gehandelt wird. Hey, da ist eine Schießerei. Leute, ruft die Polizei.
Ich glaube oft. Also vor allem, wenn du nicht jetzt irgendwo im Studio schießt oder irgendwo in einem Viertel vielleicht was absperrst. Jesus Gott.
Ja, es gibt ja immer wieder, dass Zivilisten plötzlich sich wider Willen und unwissentlich auf irgendeinem Filmset befinden, und da kenne ich leider zu wenig Trivia, aber ich würde, da gibt es schöne Anekdoten, wo dann die Zivilisten dann wirklich von den Schauspielern per Method Acting oder improvisiert wirklich mit einbezogen wurden in die Szenerie, und die Zivilisten wahrscheinlich lange Zeit nicht wussten, was jetzt um sie herum geschieht.
Das ist ganz sicher geben. Vielleicht gibt es da ein Buch drüber.
Hoffentlich gibt es ein Buch drüber. Schreibt es uns doch irgendwo in den Kommentaren, falls es dies geben sollte.
Unbedingt. Ich habe noch was anderes für dich, und zwar, ich sehe diesen Film, und vielleicht sehe ich das auch falsch, das geht ein bisschen in Richtung Stirb langsam.
Hätten wir vielleicht ganz am Anfang erwähnen können, ja, man könnte sagen, ein Vorläufer von Stirb langsam in einem weiträumigeren Gebiet. Das habe ich vorhin verpasst zu erwähnen.
Aber auch hier ist es ein definiertes Gebiet, einfach, es ist quasi die Prärie. Ja. Gedreht wurde übrigens in Las Vegas, aber nicht das Las Vegas, sondern das Las Vegas in New Mexico, was ich gar nicht kannte, by the way.
Ja, das ist wie bei Deutschland, es gibt Frankfurt am Main und Frankfurt an der Oder.
Und ich fand es doch ganz spannend, eben, dass Das war bis dahin, bis 1984, war das eines der kältesten überlieferten Produktionen, denn die hatten da mehrmals minus 30 Grad. Jetzt bin ich aber nicht sicher, ob das minus 30 Grad Fahrenheit war, aber es war scheißkalt während dieser Produktion.
Minus 30 Grad Fahrenheit. Vielleicht waren es auch 0 Grad Kelvin. Wäre sehr kalt.
Ja, ist jedenfalls arschkalt.
Also Minus ist auf jeden Fall kalt.
So. Minus ist immer kalt, das habe ich auch schon gehört.
Darauf können wir uns doch einigen. Ansonsten, wie gesagt, man könnte natürlich jetzt den Film auch ein bisschen auseinandernehmen in der Hinsicht, was Logiklöchen und Co. angeht, aber die finde ich ehrlich gesagt tatsächlich alles uninteressant. Man kann ja kurz mal ein paar reinwerfen. Solche.
Ich kann dir eine bringen, die mir schon lange, die brennt mir seit immer auf der Seele. Die drei Jungs, es waren der C. Thomas Howell, glaube ich, der Patrick Swayze und der Charlie Sheen, ich meine, die waren es, die gingen dann nach der Invasion noch im ersten Drittel des Films schnell mal zurück in ihre namenlose Stadt. War es eine namenlose Stadt eigentlich?
Ich wüsste nicht mehr, wie sie hieß. Aber ja.
Also im Remake ist es Spokane, Washington, aber da ganz sicher nicht. Also deswegen in diese namenlose Heimatstadt.
Die sind einfach reinspaziert, problemlos.
Einfach reinspaziert, problemlos.
Das hat mich auch gewundert. Ich dachte auch, Moment mal, was ist denn da los? Aber zumindest, ich habe es versucht, mir irgendwie zurecht zu erklären, in dem Sinne, dass ja, die Sowjets, die haben ja alles unter Kontrolle. Sie haben die wichtigsten, die schlimmsten Leute gefangen genommen. Und es laufen ja auch so ein paar Zivilisten drum. Es gibt immer noch Leute, die im Laden arbeiten und Co. Und dann denke ich mal, dass man, solange die jetzt nicht mucken, dass die jetzt erstmal uninteressant sind. Seltsam wirkt es trotzdem. Aber zumindest zeigt die Szene, wo sie durch die Stadt rennen, auch wieder sehr, sehr viele Details, die man vielleicht eben gar nicht bemerkt beim ersten Mal gucken. Man muss drüber achten, aber das sind ja auch viele, viele kleine Plakate, die den Sozialismus verherrlichen oder propagieren. Aber auch da gab es auch eine Stelle, wo es heißt, ja, und trotzdem haben das amerikanische Volk hungert noch. Da war auch so ein Cover und so ein Plakat. Und was ich auch in Anführungsstrichen schön fand, die sind ja an einem Kino vorbeigegangen und dort wurde auch das Filmprogramm entsprechend angepasst. Nämlich, was spielte dort in
dieser Stadt? Ja, irgendein russisches Teil, was war es noch?
Ja, nicht nur irgendeins. Das ist Sergei Eisensteins Alexander Nevsky. Ein Film, den ich schon mal hier im Podcast erwähnt habe. Den Film kenne ich seit Kindheitstagen, der ist wirklich, der hat einen legitimen Anspruch für einer der besten Filme aller Zeiten, was den Film-Soundtrack angeht. Also der Film hat eine Endschlachtszene zwischen, das spielt im 13. Jahrhundert, zwischen dem russischen Heer und den Teutonen und die Kriegsmusik, die da aufgebaut wird und dann zur Schlacht mündet, die ist episch und ich habe schon mal erwähnt, mein Vater hat damals irgendwie immer und immer wieder diese Stelle geguckt und volle Lautstärke gemacht und zwar so laut, dass du noch, wenn du mit dem Auto ins Dorf reinfährst, du schon die Kriegsmusik gehört hast durch den Balkon, also das war brutal.
Die Usbeken machen sich wieder bereit für den Krieg.
Die Sowjets. Wie schon hieß, der Film wurde auch damals als kriegspropagandistisches Material von Stalin persönlich gerne verwendet. Da kann man auch so sehen, aber aus reiner filminszenatorischer Sicht, wie gesagt, der Soundtrack, da kann man sich den mal angucken, großes Werk. Und großartig. Ja, das war eine schöne Referenz. Und der Film hat tatsächlich viele solche kleinen Details verbaut, wo man sagt, das ist jetzt deutlich mehr als einfach nur plumpe Kriegspropaganda.
Ja, spannend, oder? Eben, dieser Film verspricht doch noch ein bisschen mehr, als er bringt ein bisschen mehr zur Leinwand, als wir eigentlich gedacht haben.
Definitiv. Und wie gesagt, in dem Film, in dem Review kam raus, eigentlich, wenn die Action noch realistischer wäre, oder wenn sich der Film jetzt nicht so reißerisch geben würde in seinen Action-Szenen, nicht so heroisierend, dann hätte der Film durchaus sogar einen Anspruch, als einer der besten Kriegsfilme zu gelten. Ja. Und das ist auch das größte Problem, das ich bei dem sehe. Bei diese Diskrepanz, ich habe sie schon erwähnt, also er ist mir auf der einen Seite zu heroisch zu glorifizieren, zu sehr die Action in den Vordergrund stellend, also es ist für mich zu sehr ein reiner Actionfilm, der das auch noch feiert. Mhm. Und das steht stark im Widerspruch zu den zu der Gesinnung, die der Film sonst teilweise hat.
Es ist zu sehr zwischen cooler Unterhaltung und ernstem Hintergrund. Er ist so komisch positioniert, oder?
Ja, eben. Das macht für mich den Film ein bisschen schwierig auch. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich den auch vollends erfasst habe. Ich glaube, es gibt noch mehr Details, die man ausarbeiten kann, aber deswegen, aber ich muss sagen, zumindest dieses 2-Stunden-Review hat ein bisschen mein Bild ein bisschen gewandelt, auch wenn ich nach wie vor immer noch wirklich als so Rekrutierungsvideo wahrnehme. Aber tatsächlich zeigt es zumindest, dass man den nicht plump als Rechtspropaganda abstufen kann und der Film sei Müll. Also das greift zu kurz und wird dem Film nicht gerecht, sage ich ganz klar. Aber das war mir auch schon vorher klar. Ich finde ihn auch letztlich zu solide inszeniert. Also die Unterstellung, dass er insgesamt Müll wäre, die lasse ich an der Stelle nicht zu.
Ich finde es noch spannend. Der Film war im Guinness-Buch der Rekorde für eine Weile. For having the most acts of violence in any film up to that time. Und nach diesen Berechnungen gab es 134 acts of violence, also quasi 2,23, wie heißt es, Gewaltausbrüche pro Minute. Und das ist schon krass. Und ich würde da gerne mal die ganze Top 10, Top 20 sehen. Ich würde mal schwer sagen, dass John Rambo hat das Ding locker vom Platz 1 geholt. Keine Ahnung. Denn Rambo hat in 78 Spielminuten, da hat er etwa 500 Menschen getötet. Keine Ahnung.
Nee, es zwischendurch war es ja Hardboiled, war ja mit seinen 230 Toten oder sowas ganz oben.
Nee, John Rambo war höher.
Dann. Mir ist gerade nur eingefallen, kann man eigentlich jede Figur, die im Film sichtbar mit Kugeln bedeckt wurde, gleich als tot sehen? Ich meine, manchmal siehst du nur, dass jemand irgendwie ein bisschen rumzappelt, weil er offenbar erschossen wurde oder angeschossen wurde und schon wird er als Toter gewertet. Aber vielleicht hat er es ja überlebt, vielleicht ist er noch verwundet. Weiß man ja nicht.
Das sind Dinge, die ich dir nicht sagen kann.
Und außerdem, wir dürfen nicht vergessen, Michael Bay hat ganz Paris in Schutt und Asche gelegt.
Das sind natürlich genau die Dinge, dann musst du eigentlich gleich die Einwohnerzahl von Paris hochrechnen, das ist ganz klar.
Ja, oder Terminator 2 haben eigentlich 3 Milliarden Menschen ihr Leben verloren.
Also gehen wir es nochmal durch. Rambo hat umgebracht, im ersten Film eine Person, im zweiten Film sind immerhin 69 Menschen gestorben. Im dritten Film sind 132 Menschen gestorben und im vierten Film, der kürzeste von allen damals, ich glaube, es waren 78 netto Spielfilmminuten, correct me if I'm wrong, sind 236 Menschen gestorben.
Aber das ist sehr nah dran an Hardboiled. Ich glaube, Hardboiled hat nur 230 oder sowas. Kannst du ja auch noch gucken, aber das ist zumindest die höchste Zahl, die ich bisher kannte.
Dann warte noch kurz, Hardboiled. Body Count. Ich wusste, Hardboiled Features 307 sogar. Aber auf die Spielminuten runtergerechnet, okay,
ist es komprimierter. Es ist die höchste Todesratendichte in einem Film. John Rambo.
Krass, oder?
Okay, und außerdem hast du ja bei Rambo auch diesen kriegerischen Kontext. Ja, bei John Rambo ist es ja bloß ein kleines bisschen Lokalkriminalität, sag ich mal.
Ja, klar.
Hat Beuth mal nicht. Was wollten wir noch? Wir waren kurz bei Szenen, die wir nicht so überzeugend fanden. Also ich bin ja ein bisschen doof und mir fallen dann viele Logiklöchen gar nicht auf. Also so Sachen wie, keine Ahnung, wo hat Jennifer Grey da plötzlich das Fahrrad her und warum als dann plötzlich die Jugendlichen mit ihrem Auto flüchten, warum werden sie nicht verfolgt, stattdessen bloß der eine unbewaffnete Zivilist, der ihn hinterherruft, lauter solche Fragen, ich finde tatsächlich uninteressant, diese Fragen, aber eine Sache, die mich doch visuell gestört hat, also das hat mich ein bisschen rausgerissen, ist dieser Anschlag auf diesen Hangar, ne, bei Nacht. Das ist ja Powers Booth, der steht ja vor so einem Harrier-Jet oder vor so einem Düsenjet und du siehst ja, wie da ein Pilot drin ist, ne? Und der Powers Booth, der klopft noch so an und sagt, guck mal, ich habe hier eine Granate, die werfe ich dir jetzt rein. Und dann tut er das, Powers Booth haut ab und dieser Pilot, der guckt völlig entspannt, der guckt nur so, als ihm gerade gesagt wurde, ja, und heute zum Mittag gibt's dann Kloß mit Soße. Und der, aha, okay. Der hat so völlig unpanisch und unbeeindruckt, hat einfach so nach vorne geguckt und so auf seinen Tod gewartet. Das hat mich irgendwie sehr irritiert, diese Szene. Also das habe ich nicht verstanden, was das für eine Regieanweisung gewesen sein soll, wie man reagiert, wenn man weiß, man sitzt hier gerade in einem Flugzeug und das wird gleich in die Luft fliegen. Ich fand das komisch.
Vielleicht hat Milius ihm gesagt, schau einfach schockiert und du kannst das Szenario gar nicht fassen, was ist gerade passiert.
Dann hat er wohl den denkbar schlechtesten Schauspieler aller Zeiten gecastet und keine Möglichkeit gehabt, jemand anders da reinzustecken. Keine Ahnung.
Das ist das Problem. Weißt du, die haben ja ein paar sehr gute Schauspieler schon im Film gehabt. Da musst du auch noch ein paar Locals nehmen.
Auch noch ein interessanter Punkt, weil ich muss sagen, also ich war jetzt von Patrick Swayze, zumindest in Momenten, wo er harte Emotionen zeigen muss, da merkt man das jetzt noch am Anfang seiner Schauspielkarriere. Sag mal so.
Ja, voll. Total.
Total. Also es sind halt als Jungdarsteller, die zum ersten Mal da oder noch nicht sehr viel Kameraerfahrung haben und die werden dann natürlich von so einem Powers Booth an die Wand gespielt. Aber auf schauspielerischer Ebene ist es noch nicht durchgehend überzeugend. Aber man muss auch sagen, dass der Film es auch wagt, den Charakteren mehr Momente zu geben, als einfach nur das reine Krawallkino. Also auch, du hast auch die Szenen, wo Patrick Swayze dann um seine Kindheit trauert und sich dieses Bild ansieht mit seinem Bruder. Mhm. Und einfach diese Kindheit gerne wieder zurückgehabt hätte.
Wir haben im Film Harry Dean Stanton gehabt.
Genau, das ist der den dritten Bruder gespielt hat, ne?
Das war der Vater im Camp.
Warte mal, wie ist dann der andere? Der ist doch auch einer Stanton oder sowas. The Red Flood, wollte ich jetzt fast eingeben.
The Red Flood?
Rote Flut. Warte mal, wie hieß der andere? Der hieß Harry Dean Stanton. Ach, Tom Ecker. Ach, Moment, das ist ja der Vater.
Genau, der Vater.
Genau. Entschuldigung. Ich habe irgendwie, teilweise habe ich wahrgenommen, dass es irgendwie drei Brüder wären. Aber,
nee. Es waren schon zwei, oder? Es waren zwei.
So wurde es auch inszeniert. Ich hab zwischendurch, fand ich die, vielleicht habe ich es missinterpretiert, aber der Patrick Swayze guckt sich dieses Bild da von den zwei Brüdern. Das ist ja hoffentlich er und die Figur von Charlie Sheen. Müsste ja sein, aber weil die Szene direkt danach kam, nachdem er diesen Abtrünnigen von ihnen erschossen haben, konnte man diese Szene so interpretieren, als ob er jetzt nachtraut, dass er seinen Bruder erschossen hat. Aber hat er nicht Charlie Sheen erschossen.
Genau, richtig.
Genau.
Nee, ich wollte sagen, Harry Dean Stanton ist so ein Schauspieler, den habe ich immer gemocht. Der war bekannt eigentlich durch verdammt viele Nebenrollen. Unter anderem in Fire Down Below mit Steven Seagal.
Aha, natürlich.
In Repo Man war er damals zu sehen. Und der Mann ist 2017 ist er leider gestorben, im Alter von 91 Jahren. Aber er hat da noch einen Film gemacht, das war jetzt wirklich dann sein Werk, Lucky. Und schau dir den mal an. Es ist einfach über einen alten Knacker, der irgendwie das Pech hat, noch am Leben zu sein. Und ja, was der halt in seiner Wüstenstadt so erlebt, da spielt auch David Lynch mit in einer Nebenrolle, Tom Skerritt und so weiter. Ach, schaut euch mal Lucky an. Das ist ein ganz spannendes Werk, bei der sich getraut hat, hier einfach mal einen 90-jährigen Schauspieler in eine Hauptrolle zu setzen. Und ich finde Harry Dean Stanton, ich fand den großartig. Immer wenn ich ihn gesehen habe, ich habe eine ganz große Schwäche für den gehabt. Und hier in Red Dawn war ja der Vater der Eckert, der beiden Hauptdarsteller. Mm-hmm. Ich fand die Szene mit ihm einfach sau stark. Also die beiden Kids, also Swayze und Sheen.
Ja, hört auf zu heulen, nicht mehr heulen.
Genau, ihr werdet nie mehr heulen. Ihr werdet im Leben nicht mehr weinen irgendwie, oder?
Ja, genau,
oder hört auf zu heulen. Diese fast schon kriegerische Aussage, Emotionen sind falsch. Und wie Stanton quasi hier, wie diese Figur von ihm die Haltung bewahrte, also ganz ruhig mit den Jungs geredet hat und erst als die Jungs dann am Weglaufen waren, hat er kurz einen emotionalen Mini-Outburst gehabt und gesagt, rächt mich, avenge me war es, glaube ich, oder?
Ja, genau. Und die Szene habe ich auch eher, stark. Ja, aber ich habe die dann auch eher negativ gewertet, weil die war für mich wiederum auch sehr, sehr pro-militärisch. Pathos? Ja, sehr pathetisch, ja. Genau.
Ja, habe ich schon gedacht. Ist auch. Aber ich rede jetzt hier, und ich weiß genau, was du meinst. Ich bin da auch völlig bei dir. Aber ich rede jetzt nur von vom Schauspiel von Harry Dean
Stanton. Ja, eben. Man hat auch gesehen, wie die Lippe gezittert hat und auch so ein bisschen so
ich Frosch im Hals hatte. So stark.
Schwer schlucken konnte. Das war schon stark. Aber wie gesagt, den Film durchzieht ja auch wirklich diese bisschen pathetische Grundhaltung, die der Film nicht abstreifen kann, trotz all der Punkte, die ich vorhin aufgezählt habe. Und das überschattet den Film für ein bisschen, macht ihn für mich ein bisschen, also schwer verdaulich. Das ist für mich so, so ein kleines Problem, das der Film hat. Deswegen, wie gesagt, finde ich ihn schwierig zu bewerten.
Klar.
Kurz eine Nebendarsteller, der mir noch aufgefallen ist. Ich habe jetzt leider seinen Namen nicht herausfinden können, aber es ist der bei Superman, die Abenteuer von Lois und Clark, der Chef von dem Verlag ist. Erinnerst du dich noch an den?
Die Abenteuer von Lois und Clark.
Ja, der Redaktionschef dort. Das ist genau dieser Schauspieler. Ich weiß es, ich versuche gerade rauszufinden, wie der nochmal hieß.
Ich habe ihn vor Augen. War das der Bürgermeister, oder nicht?
Oder war es ein Bürgermeister? Nee.
Nee, es war hier der Bürgermeister in Red Dawn, oder nicht?
Ach so, ja, stimmt. In dem Film könnte es sein, dass er genau diese, Figur hat. Ich muss das mal nach.
Lane Smith. War das Lane Smith?
Da, Lane Smith, tatsächlich. Ja, Red Dawn. Den meine ich.
Lane Smith. Ja. Der Lane Smith. 2005 gestorben. Ach ja, deswegen habe ich ihn, ja klar, das war er. Das ist auch so ein Gesicht, ja klar, ja, super, schön.
Ja, also eine der wenigen Serien, die ich irgendwie doch mal geguckt habe auf ProSieben.
Die habe ich auch gesehen damals. Die war gut. Also, die war damals gut.
Boah, wie die wohl heute wirkt. Wäre das was für unseren Podcast?
Ja, warum nicht?
Superman, die Abenteuer von Lois und Clark.
Das könnten wir machen, ja.
Oh, ich sehe mich einfach nur nicht irgendwie diese ganze Serie durchgucken. Das wird schwierig.
Nein, vor allem, das wird ja auch immer schlechter.
Ja,
in dem Moment, wo als Lois und Clark ein Paar wurden, da war für mich fertig.
Ich kann mich noch an Szenen erinnern, wo die beiden dann in so einer Käfig waren, so ein Energiefeldkäfig, und Superman hat dann irgendwie geschafft, seine Hand so schnell zu bewegen, dass er irgendwie durch dieses Energiefeld greifen konnte und so ein Shit. Aber ja, die waren dann verheiratet und das Ganze, ich kann mich noch an vieles erinnern, war damals eigentlich schön, aber muss man.
Ja.
Ist vielleicht interessant, das heutzutage nochmal zu sehen.
Ja.
Wie ich es bei vielen Sachen finde, die irgendwie vergessen sind in den 2020ern, dass man die nochmal irgendwie sich anguckt und schaut, was die eigentlich heutzutage, 30 Jahre später, was die für Diskussionsmaterial bieten.
Also, wenn es darum geht, Fernsehserien von früher nochmals zu testen, ob die heute funktionieren, da kann ich dir eine sagen, die heute immer noch bestens funktioniert, und das
Seinfeld.
Ist Parker Lewis.
Ach so.
Parker Lewis. Parker Seinfeld Lewis. Auch. Seinfeld auch.
Ich habe die vor ein paar Jahren mal wieder, vor bestimmt 10 Jahren oder so, da habe ich sie mal wieder so auf YouTube entdeckt, da gab es ein paar Folgen und da habe ich sie
geguckt. Ja, genau.
Ich fand es sympathisch. Ich weiß, irgendwie war nicht mehr die Magie da wie früher. Ich habe es auch als Kind gesehen, aber als Kind hat man, glaube ich, vieles gar nicht verstanden in der Serie, aber man mochte einfach so die Bildsprache, weil es sehr comichaft war.
Die Bildsprache war großartig, und das Harry auch quasi der Vorläufer. Ohne Parker Lewis hättest du keinen Malcolm in the Middle gehabt.
Kein Scrubs.
Das war der Vorläufer von all dem, und ich habe die Blu-ray geholt. Es gibt ein Blu-ray-Set, es waren 2 Discs mit allen 3 Staffeln drauf, großartig.
Ein Kubrick.
Larry Kubiak, groß. Nee, es ist toll. Ich mochte die Serie immer, und ich schaue die mir alle 3-4 Jahre mal wieder an, und jetzt habe ich gerade so eine Phase da mit Parker Lewis geschaut. Also einfach, wenn ich Bock habe, gibt es eine Folge Parker Lewis.
Der Coole von der Schule, ja.
Absolut.
Cooler Scheiß. Großartig. Okay, von Parker Lewis zurück zur Roten Flut. Und gibt es noch wichtige Punkte, die wir anzusprechen haben, die wir vergessen haben?
Ja, wir müssen das Remake kurz ansprechen.
Ja, bestimmt.
Muss das kurz Remake gemacht werden. Nicht, dass ich es will, aber man muss.
Ich habe überlegt, ob ich es mir noch ansehe in Vorbereitung auf den Cast, aber ich denke, es reicht, wenn einer leidet, oder?
Ich sag's dir ganz ehrlich, du hast nichts verpasst. Das Remake versetzt das Szenario von dieser eher schönen Wüstenlandschaft mit Berg, und also es war ja irgendwie Prärie mit Schnee und allem, wunderschöne Naturaufnahmen übrigens im Original, geht hier in eine eher urbane Gegend nach Spokane, Washington. Mhm. Und was hier der erste Teil wirkt, eben, das ist sehr viel draußen Freiheit, Lagerfeuer. Der zweite ist urban gehalten irgendwie. Das ist, war für mich schon mal ein Schock in der Bildsprache, als ich den jetzt nochmals gesehen habe. Ich habe das völlig vergessen. Der zweite hat immerhin, naja, ich glaube, der, das hat, glaube ich, unser Nils hat das sehr gut gesagt, Bubblegum-Actionfilm. Das trifft's völlig, das trifft's völlig. Du kannst du den locker kurz wegschauen, verbrätst jetzt hier keine große Lebenszeit. Es ist irgendwie kurzweilig gehalten, aber die Figuren, mit denen wirst du einfach nicht warm. Die Action hat sehr wenig Druck, also ich fand das alles sehr handzahm und es waren nicht die Kubaner, es waren die, ursprünglich waren es die Chinesen, die angegriffen genau. haben.
Und die hat man dann zu Koreanern umgemalt.
Halt auch, weil der Markt in China, den will man ja nicht vergraulen, das ist, man streichelt ja quasi, okay, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, man streichelt quasi die Hand der chinesischen Filmindustrie sehr extrem. Ich wollte jetzt sicher nicht Eier sagen.
Die Eier kraulen kannst du sagen, das geht dann.
Und das merkt man auch, als wenn ein Film wie Top Gun 2 endlich mal ins Kino kommen wird, nach dem Großteil der Pandemie jetzt, da wurde ja auch China als Partner an Bord geholt und ein Aufnäher auf Tom Cruises Jacke wurde durch ein fiktives Land ersetzt zum Beispiel. Also
da sehe ich dann deutlich größere propagandistische Tendenzen dann.
Absolut.
Gerade diese Willkür, dass du sagst, man hat jetzt diesen Feind, man hat jetzt einen Chinesen als Feind aufgebaut, dann gemerkt, wir wollen es mal kommerziell nicht verscherzen. Und dann malt man wirklich, man malt es so an, man hat eben digital irgendwie Flaggen ausgetauscht, von China-Flaggen zu Korea-Flaggen. Das habe ich jetzt so zumindest gelesen, mitbekommen. Ja. Was dann irgendwie zeigt, wie willkürlich die Wahl des Feindes eigentlich ist. Zumal wenn man auch auf den Punkt im Original zurückkommt, hier, die Kommunisten waren ja durch mehrere Interpretationsmöglichkeiten quasi nur ein abstraktes Stellvertreterfeindbild für generell alle möglichen Invasoren, die so die Menschheitsgeschichte erlebt hat. In dem Fall visuell dargestellt durch die Kommunisten. Und ich weiß nicht, ob das jetzt im Remake irgendwie anders gedeutet werden kann.
Das ist der Punkt. Im Remake, würde ich jetzt mal sagen, wirst du keine spannende Bildsymbolik finden, die jetzt unser Gespräch so angetrieben haben wie im Original. Ich würde es mal sagen, das findest du nicht. Da ist wirklich eher so eine völlig plumpe Truppe an Nordkoreanern, die da einfällt. Und es... Ich fand's völlig gesichtslos eigentlich. Was du am Film hast, du hast Chris Hemsworth in der Hauptrolle als Chet Eckert. Ja. Sein Bruder wird gespielt von Josh Peck. Keine Ahnung mehr, woher ich den noch kenne. Die Isabel Lucas hat eine der Hauptrollen. Das war diese Halbschweizerin, die nach Transformers 2, 3 irgendwie, zumindest in der Schweiz, ein bisschen gehypt wurde. Hey, wir haben einen Star in Hollywood. Wir lieben ja jeden, der mal irgendwo Schweizer Wurzeln hatte. Und du hast noch, wen hast du noch dabei gehabt? Jeffrey Dean Morgan. Der hat da quasi die Powers Booth-Rolle inne gehabt. Mhm. Und das, ja, der Rest, ganz ehrlich, ein Film zum Vergessen, kann man kurz wegschauen und das ist
Zeit. Ich habe tatsächlich zu wenig Zeit für Filme, die man kurz wegschauen kann.
Ja, das, wie gesagt, wir haben das Original besprochen und das Remake musst du nicht. Ich habe zu wenig Zeit für Filme, die man kurz wegschauen kann.
Oder wie soll ich sagen, so Mittelmaßfilme, ich tue mich auch immer schwer mit, wenn aktuell irgendwelche neuen Netflix-Blockbuster rauskommen, so die halt durch die Bank weg mit irgendwie 2,5 Sternen von 5 bewertet, so halt so mittelmäßig bewertet werden, wo du merkst, okay, das sind so diese Filme, die kommen halt gerade raus, die guckt man spricht irgendwie einen Tag drüber und dann vergisst man sie wieder. Und wenn ich meine Liste an filmhistorischen Klassikern ansehe, die ich noch nachholen werde, dann nervt es mich irgendwie, die Zeit mit sowas zu verschwenden.
Ja, deswegen, aber trotzdem, wir haben ja mal gesagt, wir müssen eben in Sachen B-Movie
mehr tun.
Von Lundgren, Sigal und Co. müssen mal eine Best-of-Episode bringen.
Ja, exakt, da bin ich da schon bereit, auch mal sowas nachzuholen.
Aber da ist der Punkt, Serge, es ist dann sehr einfach, das Schlechteste rauszusuchen. Weil da kann man sich noch drüber lustig machen vielleicht und eine gute Zeit haben, aber das ist nicht das, was ich will. Denn ich will das raussuchen, das da in der Mitte ist.
Das, worüber auch zu wenig gesprochen wird, deiner Meinung nach?
wo vielleicht zu wenig drüber gesprochen wird, vielleicht zu belanglos ist, aber vielleicht gut umgesetzt wurde, aber doch kein Schwein interessiert. Und das ist dann spannend. Und ich werde uns da ein Set zusammenstellen.
Da solltest du mal was zusammenstellen. Mal sehen, was da rauskommt.
Ich habe das alles gesehen. Ich habe das alles durch.
Oh, ja, ja. Puh, so. Ich glaube, ich habe jetzt das Wichtigste gesagt zu dem Film. Oder haben wir noch
was? Ja, ich meinte eigentlich auch. Ich habe meine Punkte abgehakt.
Ja, ja. Gut, insofern.
Etwas muss noch sein, die Bewertung.
Die Bewertung. Ich schicke dir schon voraus, dass ich es schwierig finde, den Film zu bewerten, wenn ich einen Daumen geben muss, ganz klar zur Seite.
Ja, ich mache das simpel. Daumen hoch. Denn ich sehe den Film immer noch auch als einfach ein unterhaltendes Werk. Und auch wenn ich jetzt mal versuche, den Kopf abzustellen, funktioniert super. Ich mag die Darsteller. Eine tolle Truppe an jungen Leuten, die gecastet wurde, plus Powers Booth, plus Harry Dean Stanton, plus der William Smith hieß er, glaube ich, der da dann den Jäger der Sowjets spielt. Auch so ein typisches 80er-Jahre-Seriengesicht. Fand ich super. Und ja, für mich, ich muss den nicht zwingend mitnehmen auf die einsame Insel, deswegen. Aber ich schaue mir den gern alle paar Jahre mal wieder an, also einfach Daumen hoch.
Ja, nee, also ich tatsächlich als Unterhaltungsfilm funktioniert der mich dann doch nicht. Da finde ich irgendwie doch zu irgendwie, keine Ahnung, eklig möchte ich fast sagen, weil wie mich diese Diskrepanz da ist, die kann ich auch nie nicht ausblenden. Als reiner Actionfilm ist er inszenatorisch gut gemacht, aber da gibt's auch anderes, das noch besser gemacht ist und nicht überschattet wird von dieser pathetischen Patina, die der Film hat. Und deswegen, aber es ist auch ein bisschen eine subjektive Einstellung, weil ich persönlich darauf allergisch reagiere. Aber ich finde auf jeden Fall, er ist ein sehr interessantes Besprechungsobjekt, über das man irgendwie sehr viel streiten kann, wie man feststellen kann. Also das ist tatsächlich nicht so einfach, oder es ist tatsächlich nicht genug gesagt, wenn man einfach sagt, das ist irgendwie Right-Wing-Propaganda. Und deswegen finde ich den Film durchaus sehr, sehr besprechenswert. Der vielleicht besprechenswerteste Film, den wir bisher hier hatten. Aber nichtsdestotrotz, als rein Actionfilm kann ich ihn einfach nicht so gut konsumieren oder da gefällt er mir dann einfach nicht gut genug. Da bevorzuge ich dann doch lieber wirklich, in Anführungsstrichen, hinlose Actionfilme, die wie ein Phantomkommando, der ist mir dann einfach lieber sowas, als sowas wie die Rote Flut. Also wenn die Rote Flut, also wirklich so ein sehr, er hatte Potenzial, wirklich so eine vielleicht der besten, ich wage es zu sagen, Antikriegsfilme zu sein oder Kriegsfilme, wenn er wirklich die Action anders inszeniert hätte oder da noch mehr Seriosität reingepackt hätte, dann wäre das vielleicht wirklich ein großes, episches Werk gewesen, das meinetwegen auch 3 Stunden hätte gern sein dürfen. So finde ich den Film ein bisschen unausgegoren. Interessante Ideen, interessante Aussagen verbaut, aber sie bisschen verschmutzt mit der Art und Weise, wie man dann, dass man den Film doch so als Actionfilm inszeniert hat. Ich kann es nicht ausblenden, deswegen bleibe ich bei einer durchwachsenen, zurückhaltenden Daumen zur Seite Wertung.
Alles klar. Wunderbar.
So. Und jetzt wollen wir das uns wieder auflockern mit dem Filmquiz, beziehungsweise der Lüftung oder des Auflösens. Du kennst die Situation. Wir alle haben sie schon mal durchgemacht.
Ja, erklär's mir nochmal.
Ein Kerl fährt durch den Highway, aber kann nicht so richtig auf die Straße achten, weil eine Frau direkt auf ihm drauf sitzt und ihn beknutscht. Aber er versucht eigentlich auf die Straße zu achten.
Nur beknutscht?
Und ein bisschen anfummelt.
Ich glaube, ich weiß schon, was es ist.
Ja, dann sag es doch.
The Chase.
Highway Heat, genau.
The Highway Chase.
Mit Charlie Sheen.
Wunderbar. Ich hab den vor 1-2 Jahren zuletzt und zum ersten Mal auch gesehen.
Zuletzt und zum ersten Mal, okay.
Ja. Und das sind Szenen, die dir bleiben.
Ja. Ich kenne die Szene vor allem aus der TV-Werbung von ProSieben. Also damit wurde er quasi beworben. Hier, du siehst genau diese Szene. Oh. Und da dachte ich mir, als kleiner 12-jähriger Puppe, was ich war, geil, muss ich sehen. Und übrigens der Adam Rifkin, eine kleine Empfehlung hier am Ende, Adam Rifkin, der Regisseur von dem Film The Chase, der hat noch einen ganz anderen, sehr interessanten Film gemacht, den kennt kein Schwein, aus dem Jahre 2007, ein Film namens Look, LOOK. Das Verkaufsargument von dem Film ist, er ist komplett vollständig gedreht aus der Perspektive von Überwachungskameras. Der Film ist quasi eine einzige Kritik an den Wust und quasi an der Übermacht von Überwachungskameras, die in den USA herrschen, aber denen du quasi nicht Herr werden kannst. Du kannst nicht wirklich jedes Verbrechen, das dort aufgenommen wird, auch wirklich nachgehen. Und der Film erzählt quasi fünf verschiedene Geschichten, fünf Handlungsstränge, die teilweise ineinander übergehen und dir Gutes und Schlechtes zeigen. Und aber auch immer wieder Sauereien, Verbrechen, die aufgeklärt werden, aber auch Verbrechen, die eben nicht aufgeklärt werden, obwohl sie alle auf Band aufgenommen worden sind. Und es ist eine interessante Perspektive zu sehen, wie ein Gewaltverbrechen stattfindet und es wirklich durch diese teilnahmslose Perspektive der Überwachungskamera gezeigt wird, die einfach nur nach links und rechts schwenkt und immer wieder den Gewaltakt zeigt, wieder wegschwenkt und wieder zeigt. Das ist eine sehr interessante Erzählweise.
Oh, das ist spannend.
Auch super zu sehen, auch eine Szene, da siehst du einen Typ, der irgendwo im Lager sitzt, der guckt sich gerade ein Porno an, holt sich einen runter und lässt sich da richtig schön Zeit und danach geht er zurück. Du merkst, er war quasi im Lager von einem Kaufhaus und geht dann zu Kunden zurück und sagt, ah, Entschuldigung, wir hatten es leider nicht, haben wir leider nicht auf Lager, tut mir leid. Und du hast aber auf Kamera gesehen, was er eigentlich gemacht hat. Und also richtig, richtig spannendes Ding. Und übrigens, wie bin ich auf den Film gekommen? Durch über Umwege, weil eine Nebendarstellerin in dem Film, das ist die Heather Hogan, der glaube ich bei Gilmore Girls oder Happy, ich hab's vergessen, auf jeden Fall, ich habe es wegen dieser Nebendarstellerin geguckt, die nicht viel Screentime hatte in dem Film, aber die Nebendarstellerin kannte ich als Synchronsprecherin von meinem Lieblings-Japaner-RPG Tales of Symphonia. Ich liebe dieses Spiel und ich liebte auch ihre Stimme als Colette Brunnell und nur deswegen bin ich auf den Film aufmerksam geworden und deswegen und festgestellt, dass es tatsächlich ein sehr brauchbarer Film ist und der sei an dieser Stelle mal allen empfohlen.
Okay, ja super.
Geil, in einem Land vor unserer Zeit, da hat sie noch irgendwie einen der Dinos gesprochen, im Englischen.
Das war ein schöner Film, sehr traurig. Jo.
Und damit, ja, beenden wir diese Politikrunde hier.
Wir beenden dieses...
Ich hoffe, wir haben nicht zu sehr über unseren Kompetenzbereich hinausgeschlagen.
Das glaube ich nicht.
Nein. Okay, beim nächsten Mal soll es wieder was Leichtfüßigeres geben.
Ja, schauen wir mal, was kommt.
Der Dominik hat auch wieder bestimmt. Der ist noch ein bisschen, hat noch das Zepter in der Hand, was das Programm angeht.
Ja, ich muss noch ein paar Police Stories und City Hunters loswerden, deswegen.
Ja, City Hunter steckt immer noch tief drin, offenbar.
Wird nie weggehen.
Noch nie verarbeitet, ja?
Wir nehmen ja heute auf, heute ist ja der 4. Juli, Independence Day in Amerika. Passt, dass wir heute Red Dawn besprechen, oder?
Ist mir noch gar nicht aufgefallen, shit. Man könnte es jetzt irgendwelche, ein Kalkül unterstellen.
Ja. Nee, wir schauen mal, was als nächstes kommt.
Okay, wir schauen, was als nächstes kommt. Doch bis dahin hat der Dominik seinen Auftritt.
Tada. Ja. Liebe Freunde, wir sind Fratzengeballer, der Podcast von actionfreunde.de, dem wohl stärksten, coolsten und spannendsten Portal.
Sag's doch einfach, es ist dem besten.
Das sagt man nicht. Dem lustigsten Portal über Actionfilme im deutschsprachigen Raum. Wir sind seit mittlerweile 13, 14 Monaten auf Sendung und würden uns auch mal gerne bedanken. Für was denn genau? Für über 1000 Abonnenten, die wir auf den Podcatchern jetzt haben. Leute, vielen, vielen Dank. Wir sind begeistert. Wir sind erreichbar auf Instagram, auf Twitter, findet ihr uns, Fratzengeballer. Mhm. Und natürlich, wenn ihr wollt einen Film sehen, Actionfilm, ihr habt irgendeine DVD zur Hand mit Jean-Claude Van Damme und ihr habt keine Ahnung, ob der Film wirklich gut ist, geht ins Liquid Love Filmforum und da schaut ihr mal, ob Nowhere to Run wirklich gut ist oder JCVD oder, nenn einen bitte, sag einen schlechten.
Derailed.
Derailed, genau, wunderschön, Derailed. Ist Derailed wirklich ein guter Film? Im Liquid Love Filmforum werdet ihr es erfahren. Also schaut da regelmäßig rein, auch auf YouTube. Wir vergessen es da immer.
Derailed hat ja so einen Alternativtitel gehabt in TV. Sie hieß, also der Titel hieß wirklich so, Van Damme, Doppelpunkt, Endstation, Tod.
Ich wollte nur noch kurz sagen, auch auf YouTube ist unser Format zu finden. Nicht zwingend der Serge und ich, aber unser guter Freund Freeman, der traut sich auch vor die Kamera und spricht regelmäßig oder in unregelmäßiger Regelmäßigkeit über neue Releases im Action-Bereich. Schaut auch da mal rein und hinterlasst doch mal ein nettes Follow, einen Daumen nach oben, teilt uns, wo ihr könnt, gebt uns Feedback, uns Liebe.
Ein Likelchen.
Bringt uns Liebe.
Ich bringe euch Liebe.
Brecht ihm die Beine. Jedenfalls, sind wir durch?
Ja, Zeit wird's, den Sonntag schön gammelig anzunehmen.
Genau.
Ich muss noch ein paar Kommunisten platt machen, glaube
ich. Und ich erst. Macht's gut.
So, bis dann. Servus, ciao.
Tschüss.